Politische Seiten. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Politische Seiten, einem Podcast der Unionsstiftung. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Wir haben in gewisser Weise eine Crossover-Episode mit Dominik von unserem anderen hausinternen Podcast. Heute ist das Thema der Stunde Kaputte Wörter vom Umgang mit heikler Sprache. Das ist ein Buch, das im Duden Verlag erschienen ist und von Matthias Heine geschrieben wurde. Dominik, du hattest Matthias Heine bei dir zu Gast. Kannst du uns erklären, warum du ihn eingeladen hattest, was dieses Thema für dich so interessant macht?
Ja, zuerst mal vielen Dank, dass ich eingeladen wurde in euren Podcast. Ich freue mich, hier zu sein mit euch. Heikle Wörter. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Also es ist ja ein Thema, das, weiß nicht, nicht nur interessant ist für Leute, die gerne im Duden blättern, sondern ein Thema, das immer wieder aufploppt. Also was darf man noch sagen? Die Debatten sind ja schon relativ alt. Also darf ich noch Wörter sagen wie behindert, darf ich noch Zigeunerschnitzel sagen? Und dann echauffieren sich immer ganz, ganz viele Leute, das geht doch nicht mehr, das kann man doch heute nicht mehr sagen. Und ich fand es spannend, dass sich da jemand hingesetzt hat, in dem Fall Matthias Heine, und gesagt hat, ich gucke mir die Wörter jetzt mal genau an. Also ich sammle mal ein paar Wörter, 80 Stück hat er gesammelt, und ich gucke mir die mal genau an. Also wo kommen die eigentlich her? Wann tauchen die zum ersten Mal auf? Und das hat er wirklich sehr akribisch gemacht. Er ist da in die Quellen gegangen und hat geguckt, wann tauchen bestimmte Wörter zum ersten Mal auf, wann werden sie zum ersten Mal genutzt oder auch nicht. Und wie verändern sie sich aber auch in der Zeit? Welche Kritik gibt es an ihnen? Und dann gibt er auch immer noch so eine kleine Einschätzung, wie er das Ganze sieht, also wie er diese Debatten auch einschätzt. Und ich finde das Buch super spannend, weil ganz oft hat man wirklich das Gefühl, ja, darf ich das überhaupt noch sagen? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr noch Zigeunersoße sagt, wenn ihr irgendwie beim Grillabend oder beim Schwenken seid und stehen verschiedene Soßen auf dem Tisch, fragt ihr dann noch nach der Zigeunersoße oder fragt ihr nach der Schaschliksoße? Also keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das ein Riesenproblem ist, ob das auch in eurem Freundeskreis zu einem Problem gemacht wird. Es gibt ja viele Wörter, da fragt man sich das eben. Und bei verschiedenen Wörtern. Und wie gesagt, ich fand das sehr, sehr spannend und habe mit ihm auch drüber reden können, was ihn angetrieben hat, das Buch zu schreiben, warum er sich für diese 80 Wörter entschieden hat, ob es noch viel, viel mehr gibt. Sehr spannend. Also ein sehr, sehr interessantes Buch, sehr, sehr interessantes Interview. Mir hat es Spaß gemacht. Ihr habt das Buch aber auch gelesen.
Ja, genau. Wir haben das Buch auch gelesen. Super spannendes Buch. Was mich eigentlich an dem Buch am meisten überrascht hat, war, wie viele Wörter darin erklärt waren, die ich niemals als problematisch eingestuft hätte, wo ich mitunter gar nicht auf die Idee gekommen wäre, die so tief zu hinterfragen, beziehungsweise wo ich bisher auch noch gar nicht mitbekommen hätte, dass da eine Debatte darüber geführt worden wäre, aber die vielleicht von ihrem Wortursprung her sogar debattenwürdig oder zu überdenken wären, sage ich jetzt mal. Was mir da als Beispiel gerade einfallen würde, wäre das Wort Afrika. Ich habe nie drüber nachgedacht, ob man den Kontinent Afrika irgendwie anders nennen könnte, weil das einfach Afrika ist Afrika für mich. Und ich meine, weltweit ist der Begriff ja auch relativ ähnlich, weil es nun mal aus römischer Vorzeit kommt. Und jetzt ist in dem Buch allerdings erläutert, dass das überhaupt gar keine schöne Wortkonnotation tatsächlich hatte vom Wortursprung her. Und das hat mich sehr überrascht.
Ja, ich glaube, mich zu erinnern, dass es dabei darum ging, dass in den alten Sprachen, du hast ja die Römer angesprochen, dass das, was man heute unter Afrika kennt, aus Wörtern entstanden sein könnte. Das ist sprachwissenschaftlich jetzt nicht 100% belegt, die übersetzt sowas heißen wie verstaubt oder aus einer Höhle kommend. Also ja, negativ konnotiert, du hast das erklärt. Aber über den Ursprung dieses Wortes ist sich heute eigentlich gar niemand mehr im Klaren. Und die Menschen, die im Kontinent Afrika leben, und die nennen den Kontinent ja selbst so. Also die ganze Welt nennt den Kontinent so, jeder kennt das Wort und benutzt es, ohne dahinter jetzt irgendeine eine negative Absicht zu vermuten. In diesem Buch gibt es viele Beispiele, wo man sich fragt, ja, das habe ich jetzt so gar nicht gewusst und warum ist das überhaupt ein Problem? Mir fällt da spontan noch ein, das Alte Testament. Es ist spontan eingefallen.
Der Religionslehrer meldet sich wieder.
Ein bisschen vielleicht. Und beim Alten Testament stören sich wohl manche Menschen daran, dass im Vergleich zum Neuen Testament das Wort alt ja immer sowas Überholtes, etwas ja, vielleicht auch zu Strenges oder Schlechtes, dass da immer so etwas mitschwingt, so eine Meinung noch. Und dass viele Leute sagen, eigentlich müsste man es Erstes Testament nennen und nicht Altes Testament oder jüdische Bibel. Das ist aber religionswissenschaftlich jetzt nicht ganz haltbar, weil das Alte Testament ist ja auch so geschrieben und auch gesammelt, dass es auch ein Stück weit über die Tora selbst hinausgeht. Also auch von der Gliederung, das ist ja sehr christlich. Deswegen gab es in diesem Kapitel die Diskussion, ob man das jetzt so nennen sollte oder nicht und wer sich daran stört. Ich persönlich finde, das Wort alt hat gerade in diesem Zusammenhang überhaupt nichts Negatives. Es ist etwas viel Kraftvolleres, etwas Ursprünglicheres, als man es vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde. Und es schlägt eben sehr schön den Bogen zwischen der jüdisch-christlichen Tradition, wie ich finde. Deswegen ist das eines der Wörter, von dem ich glaube, dass es jetzt immer noch gerne benutzt werden darf.
Also ich finde, bei dem Thema Altes Testament, das ist vor allen Dingen auch was sich eingebürgert hat. Und zwar so eingebürgert, wer die Bibel kennt, weiß, es gibt eben diese zwei großen Abschnitte vor Jesus, mit Jesus, beziehungsweise dann nach Jesus. Und da ist irgendwo wo die Grenze. Also es ist ja auch aus christlicher Perspektive ist es ja schon irgendwo auch erklärbar oder es ist ja irgendwo dann auch eine Konsequenz in dem ersten Teil, also im Alten Testament, in dem die ganze Schöpfungsgeschichte passiert und also Israel als Volk auserwählt wird und dann aber immer darauf hingewiesen wird, ja, und irgendwann kommt aber der eine, der alle erlöst. So, das heißt, das ist ja quasi, wenn man jetzt in Filmsprache sprechen würde, ist das Prequel, ja? Ja. Also die Vorgeschichte und dann kommt die Geburt Jesu und damit erfüllt sich ja das Prequel und die eigentliche Story, zumindest aus christlicher Sicht, geht los. Und von daher ist es ja schon irgendwo sinnvoll zu sagen, okay, das ist jetzt das Neue, da wird etwas Altes abgelöst, erlöst und also von daher ergibt das ja schon Sinn. Und ich finde die Wertung, nur wenn man sagt alt, ist es ja nicht per se schlecht. Das wäre Altendiskriminierung und das also kann ich mir nicht vorstellen, zumal es wird ja auch nicht ad acta gelebt. Also ich kenne kaum oder ich kenne keine Bibel, wo das Alte Testament nicht enthalten ist. Es gehört dazu, die Schöpfungsgeschichte, Noahs Arche und sowas, das sind elementare Geschichten, die jeder Christ kennt, die meine Kinder kennen. Das sind einfach die Bibelgeschichten, mit denen die anfangen. Das wird nicht gewertet, dass das jetzt im Alten Testament steht, im Gegensatz zum Neuen. Also, weiß nicht, viele kennen eher noch die Schöpfungsgeschichte oder die Arche Noah, also die Sintflutgeschichten, auch wenn sie mit der Bibel nichts zu tun haben, als dass sie die Apokalypse kennen, die im Neuen Testament ist. Ja, also von daher finde ich, dass wenn man die Kritiker sich anguckt oder hernimmt, finde ich das zum Teil sogar, dass die sich sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnen, indem sie sagen, ja, das darf man jetzt nicht mehr alt nennen, weil das ist ja eine Wertung, das macht das Ganze schlechter. Also das kann ich nicht nachvollziehen, diese Bewertung, nur der Begriffe alt und neu. Und das dann ersetzen zu wollen, ja, erstes und zweites, das macht's besser. Ja, das ist auch eine Reihenfolge. Und wenn du sagst, der erste und der zweite, auch da hast du eine Wertung drin, also sorry, das geht nicht. Und ja, also das ist meine Einsicht.
Gut, ich glaube allerdings, dass die Kritik weniger vielleicht aus dem Wortsinn von dem Teil des Wortes alt und neu herrührt, weil das ja an sich relativ neutrale Wörter sind. Alt kann ja sogar in dem Zusammenhang eigentlich relativ positiv besetzt sein, dass man zum Beispiel spricht von einem alten Schriftstück oder was. Das hat ja schon nochmal einen gewissen ich will schon fast sagen,
ehrwürdig,
ja, eben. Und was da aber vielleicht eher der Hintergrund der Kritik ist, sind halt vielleicht solche Aussagen wie, im Alten Testament ist alles grausam. Oder das Alte Testament ist so die Zeit, in der der Gott immer strafend war und nicht liebevoll. Weil dann halt solche Geschichten übersehen werden, wie dass zum Beispiel Gott dabei hilft, Gott Moses dabei hilft, einen Fluss zum Beispiel, den Nil zu durchqueren. Und solche Geschichten. Also sowas Positiveres, ja. Das wird dann vielleicht eher verdrängt und stattdessen die pauschalisierende Aussage getroffen, Gott war damals immer nur böse, immer nur strafend. Es gibt umgekehrt auch im Neuen Testament Szenen, wo man aus heutiger Perspektive manchmal vielleicht den Kopf drüber schütteln mag, wo man dann denkt, das ist aber auch ein bisschen gewalttätig, während das Neue Testament insgesamt vielleicht eher als fast schon liebevolleres Vater-Sohn-Werk aufgegriffen wird von manchen Leuten. Ich glaube, eigentlich steckt der Kern der Kritik darin, wie manche Leute pauschalisierend das eine vom anderen abgrenzen, ohne zu sehen, dass es im Endeffekt doch eine gewisse Kontinuität der Erzählung eigentlich schon hat.
Also Tim, du bist der Experte, du willst Religionslehrer werden. Aber ich würde sagen, also die Kritik ist einfach unqualifiziert. Also die ist völlig unqualifiziert, einfach zu pauschal zu sagen, so das eine ist total grausam und das andere nicht und das andere ist böse und das ist schlecht. Also ja, das ist
Das ist Schwarz-Weiß-Denken.
Ja, aber das ist dann auch einfach völlig, also A, ist es falsch, weil man einfach nicht sagen kann, okay, der ist dann nur böse, das ist eine Entwicklung, die man auch nachvollziehen kann. Und wie du sagst, ich habe ja eben die Apokalypse gemeint, also ja, so ganz ohne ist das auch nicht.
Nee.
Und dann ist das einfach unqualifiziert und dann verstehe ich die Kritik nicht. Aber das wäre nochmal, glaube ich, ein kompletter Religionsdialog, den man hier jetzt nicht unbedingt anfangen muss. Was ich viel interessanter fand in dem Buch, waren so Wörter, wo man sehr gut auch so eine Entwicklung oder so eine Sprachentwicklung auch nachvollziehen kann. Und da fand ich das Wort behindert sehr, sehr spannend, was er darüber geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie fandet ihr den Teil? Also, dass man behindert nicht mehr sagen soll, sondern man soll jetzt sagen, versehrt als Alternative.
Ich bin kein Freund von dem Begriff versehrt, weil da schwingt immer sowas mit Krieg mit. Also bei Versehrten denke ich an Kriegsverletzte.
Mhm.
Und da denke ich nicht an Menschen, die vielleicht einfach mit einer körperlichen, ich nenne es jetzt Behinderung, weil es ist nun mal das Wort, auf die Welt gekommen sind. Und die sind nicht versehrt, die sind halt nur körperlich nicht so, wie die meisten sind. Das ist ein Unterschied.
Mhm.
Und wir haben uns schon mal darüber unterhalten, gerade über das Wort behindert, dass viele Organisationen, die sich um die Rechte von Behinderten kümmern, dass die gesagt haben, wir wollen eigentlich für diesen Begriff, wir kämpfen für diesen Begriff, das beschreibt, was es ist. Das ist jetzt keine mitleidserregende Nummer oder wir wollen auch nicht, dass das symbolisch sich ändert. Das Kind beim Namen nennen ein wenig.
Ja.
Und man ist, wenn man sich das Wort anschaut, behindert, da steckt das Wort hindern dran. Das erklärt doch einfach nur, dass die Menschen, wenn sie körperlich anders sind, dass sie Hindernisse haben, die andere vielleicht nicht im Alltag haben.
Mhm.
Für mich ist eine Treppe kein Hindernis. Aber wenn ich nicht gut gehen kann oder im Rollstuhl sitze, dann ist das ein Hindernis für mich. Und ergo bin ich dadurch behindert. Das ist jetzt völlig wertneutral.
Das Wort behindert finde ich eigentlich insoweit relativ treffend, als dass es eigentlich diese soziale Komponente mit einbringt. Weil du hast gerade den Rollstuhl angesprochen, der wäre nicht hinderlich, wenn das Umfeld nicht problematisch für den Rollstuhl wäre. Damit hast du ja sozusagen in dem Wort Behinderung drin, hast du es eigentlich abgehoben von dem Menschen selbst und damit auch ausgedrückt, dass es eine Sache dessen ist, wie der Mensch sich in seiner Umwelt zurechtfinden kann. Und deswegen finde ich es eigentlich ein relativ gut getroffenes Wort, während ich das Wort versehrt eigentlich auf den Menschen bezogen fast schon eher negativ finde. Du hast eben gesagt, schwingt Krieg mit, schwingt Verletzung mit. Das ist eigentlich viel, 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 viel negativer aus meiner Betrachtungsweise.
Also darüber habe ich mit Matthias Heine auch in einem Interview gesprochen und er sagt dann auch, geht da auch nochmal drauf ein und sagt, ja, früher hat zum Beispiel der Versehrten-Sportverein darum gekämpft, dass es nicht mehr so heißt. Genau mit diesen Argumentationen, die ihr jetzt auch genannt habt, mit den Argumenten, und haben dafür gekämpft, dass es Behindertensportverein heißt. Und mittlerweile gibt es aber die umgekehrte Bewegung, dass gesagt, nee, Behinderten, das geht nicht mehr, das Wort ist nicht mehr zeitgemäß. Das soll jetzt bitte wieder anders heißen. Und einer der Vorschläge ist dann halt wieder Versehrtenverein. Also es ist auch interessant, finde ich, das zu sehen, so dieses Hin und Her, wie Wörter aufgenommen werden, wie sie aufgefasst werden, wie sie kontextualisiert werden. Das fand ich in dem Buch, kommt das nochmal sehr, sehr deutlich zu tragen. Ihr habt ja vorhin auch das Wort Afrika genannt, also der Wortursprung. Weiß heute kein Mensch mehr. Aber ich finde, das ist aber auch irgendwo so der Charme. Also was mich halt vor allen Dingen an dieser ganzen Wörterkritik, egal welche Wörter das sind, auch immer stört, ist zu sagen, ja, da ist immer eine Wertung mit drin. Und diese Wertung ist allgemein und pauschal. Und das vergisst ganz oft, dass Sprache wahnsinnig dynamisch ist und sich ständig verändert. Und teilweise kann man das zwischen zwei Generationen sehen. Ich gebe zwei Beispiele. Das eine ist das Wort geil. Ich glaube, niemand hier in diesem Raum findet das Wort geil anstößig. Ich habe früher Ärger bekommen von meiner Mutter, wenn ich das Wort geil benutzt habe in irgendeinem Zusammenhang. Wenn ich irgendetwas toll fand, habe ich gesagt, boah, saugeil. Also nicht saugeil, aber ich habe das Wort geil benutzt. Und das war für meine Mutter ein Wort, das man nicht benutzt, weil die das in einem ganz anderen Kontext kannte und einem ganz anderen Verständnis hatte. Das hatte da noch diese sexuelle Konnotation noch mit drin, dass das ja etwas aufreizend ist, angeilen oder keine Ahnung, jemanden geil machen. Das sagt heute kein Mensch mehr. Das ist einfach, niemand verwendet das mehr ausschließlich in diesem Kontext, in diesem sexualisierten Kontext, sondern in meiner Generation, wahrscheinlich in eurer ähnlich, ja. Ist es ja einfach ein Wort für toll. Etwas ist sehr toll. Und das ist so ein Beispiel, wo ich sage, ja, das ist dasselbe Wort und es wird aber von der einen Generation tabuisiert und gar nicht benutzt, weil sie das in einem bestimmten Kontext kennen. Und die nächste Generation benutzt es völlig unbedarft und ohne irgendeine große Wertung und ohne diesen speziellen Kontext. Und das ist genauso richtig, das ist genauso erlaubt. Und ein anderes Beispiel, dass das vielleicht noch deutlicher illustriert, wie sich Wörter auch verändern und ihre Bedeutung teilweise auch verlieren und trotzdem als Wort existieren können. Ähnlich wie auch Afrika, wo niemand mehr an staubig oder sowas denkt als Wortbegriff, ist das Wort Maulwurf. Wisst ihr, wo das Wort Maulwurf herkommt? Was das eigentlich heißt?
Nee.
Also was denkt ihr, wenn ihr an Maulwurf denkt?
An den Maulwurf?
Ja, genau. Und warum heißt der Maulwurf Maulwurf?
Also bei Maulwurf denke ich an, also wenn ich mich ein bisschen altertümlich
denke. Denk erstmal, weil du denkst an das Tier. Warum heißt das Tier Maulwurf? Warum hat man das so genannt?
Weil er mit seinem Maul irgendwas wegwirft?
Ja. Das ist völlig falsch.
Nee, aber das ist, macht doch mit den
Ja, ich weiß, dass der das genau, der genau macht. Aber dass der ursprünglich, wenn du im Mittelhochdeutschen guckst, wo das Wort herkommt, das Ding hieß früher Moldwerf. Und Mold ist ein alter Begriff für Erde.
Ach,
Mult,
so.
Mold. Ah. Mold ist Erde. Und da kommt Maulwurf her. Das hat sich halt verändert, das hat sich ein paar Lautverschiebungen durchgemacht. Das T ist weggefallen, aus dem O ist ein A-U geworden. Beziehungsweise man hat es dann irgendwie so angepasst, weil die Tier sieht ja so aus, als hätte es eine Schnauze und es guckt erstmal mit der Schnauze aus dem Hügel raus. Natürlich wirft er die Erde mit der Schnauze raus aus dem Grund. Das ist der Maulwurf, völlig klar. So funktioniert das Tier. Es wirft Erde, wie du sagst, mit dem Maul, mit der Schnauze raus. Aber eigentlich ist es die Erde. Niemand kennt das Wort Mold. Es ist völlig verloren gegangen. Aber da lebt das weiter. Und es hat sich aber komplett gedreht, komplett verändert. Und es ist aus dem Moldwerf ist der Maulwurf geworden. Das ist völlig okay und das ist völlig in Ordnung. Und das Wort ist dadurch nicht schlechter, nicht besser geworden. Es hat sich etwas verändert. Und das finde ich das Faszinierende an Sprache. Und deswegen finde ich dann, wenn bei manchen Wörtern die Leute herkommen, das geht gar nicht mehr und das ist eine Beleidigung. Das kann sein. Aber da jetzt irgendjemanden, und das finde ich das ist so die grundlegende Kritik, die ich an Sprachkritikern habe, ist zu sagen, das darf man nicht mehr benutzen. Mhm. Also diese mit dem Verbot daherkommen. Und das darf man jetzt gar nicht mehr. Mhm. Das finde ich, dagegen verwehre ich mich. Und da finde ich das Buch auch ganz gut, weil Matthias Heine das sehr, sehr gut einordnet. Er sagt natürlich auch bei bestimmten Wörtern, also er will niemandem irgendwas verbieten, aber also fehlt uns irgendwas, wenn das Wort Neger nicht mehr benutzt wird? Geht uns da irgendetwas verloren? Mhm. Tun wir uns da irgendeinen ab, auch wenn das in Kinderbüchern zum Beispiel nicht mehr vorkommt? Fehlt dem Buch irgendwas? Fehlt Pippi Langstrumpf irgendwas, wenn das Wort nicht mehr benutzt wird? Nee. Das aber zu verbieten oder dann zu sagen, nee, das Wort darf man nicht mehr sagen und man muss jetzt immer N-Wort sagen, macht das nicht schlimmer? Mhm. Ist da nicht N-Wort als Wort genauso schlimm?
Ja, es ist halt wie so ein Durchtritt-Verbotenschild auf einer Tür. Man will dann da durch die Tür gehen. Also ich
echt, würdest du beim Verbot plötzlich das Wort gebrauchen wollen?
Nein, aber wenn ich N-Wort sage, dann ist das mysteriös, dann weckt das irgendwas in einem. Und man denkt dann erst mehr drüber nach. Und das ist dann Versuchung.
Ja gut, N-Wort, das klingt ja auch dann irgendwie so nach dem Motto, wenn man ein Schimpfwort sagen möchte, es aber nicht sagen möchte, sondern stattdessen sagt man nur den Anfangsbuchstaben und lässt es dann so langsam ausklingen und also genau danach klingt es, dann wird es plötzlich wirklich zum Schimpfwort. Ja, also zu einem Unwort und da wird halt die Verschleierung N-Wort irgendwo auch zum Unwort.
Und N-Wort ist viel zu unpräzise. Ja. Also ich habe letztens ein Video gesehen von so einem so ein Unternehmer und der hat dann sein Intro damit begonnen, dass er sagt, ja, heute erzähle ich auch etwas über das böse N-Wort. Das war aber als Witz gemeint, weil er hat Negativzins gemeint. Das war für ihn halt in seiner Sphäre, ist das das N-Wort, aber wissen, dass es die Debatte weil das ist ja natürlich schlecht. Also
das Böse.
Ja? Und das ist, also da kommt das auf den Kontext an.
Ja.
Und es ist deshalb unpräzise und macht etwas größer oder gibt ihm eine größere Rolle, als es eigentlich bräuchte. Nicht, dass dieses Wort nicht unbedeutend wäre, auch historisch.
Nee, aber es verschwindet ja auch so auf natürliche Weise immer mehr. Also ich kenne in unserer Generation niemanden, der dieses Wort gebraucht. Wirklich niemanden. Insofern sieht man doch gerade an der Entwicklung von diesem Wort, sieht man ja, dass es eigentlich Sprachverbote nicht bedarf. Weil irgendwann wird sowas durchdacht, anders gesehen und ja sozusagen in den sprachlichen Mülleimer geworfen.
Genau, das ist das, was du auch schon gesagt hast, Dominik, das ist auch meine persönliche Meinung, ich halte überhaupt nichts von Sprachverboten. Aber ich bin ein großer Freund von Sprache im Allgemeinen und von sich dynamisch verändernder Sprache im Speziellen. Und das heißt für mich, dass die Menschen das Recht haben, quasi selbst zu entscheiden, wie sie reden. Und dass das gesellschaftlich natürlich sich im Laufe der Zeit wandelt. Aber das hat auch Matthias Heine kritisiert. Es kann nicht sein, dass Menschen anderen verbieten wollen, wie etwas ist und dadurch undemokratisch werden. Mhm. Viel wichtiger wäre es doch eigentlich, demokratisch dafür zu werben, ein gewisses Bewusstsein für manche Wörter zu schaffen. Und ich sehe nicht die Notwendigkeit, dass man jetzt Wörter verbietet. Wie gesagt, das macht es in meinen Augen eigentlich nur reizvoller, etwas zu benutzen, weil es verboten ist. Und verbotene Sachen sind immer irgendwie spannend. Und erst dadurch, dass man eben dem Wort seine Langeweile gönnt, verschwindet es auch ein bisschen aus dem Sprachgebrauch, aber auf natürliche Art. Und nicht forciert. Und das ist mir ganz wichtig. Ich halte überhaupt nichts davon, wenn Sprache irgendwie durch Druck von Institutionen oder Gruppen gedrückt wird und verboten wird, sondern das ist eine natürliche Entwicklung, die von selbst geht. Wenn es denn gewollt ist. Und wenn nicht, dann halt nicht.
Also ich geb dir recht. Was ich noch gerne hinzufügen würde, ist, wenn man etwas verbietet, gibt man dem Ganzen ja auch irgendwo eine gewisse Macht. Mhm. Weil, also wie du sagst, das ist dann der Reiz, das zu machen. Und also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich hab eine Person und ich möchte die beleidigen. Und dann habe ich ein gewisses Repertoire an Wörtern, wo ich genau weiß, die sind entweder sind die per se negativ konnotiert oder die haben die bezeichnen etwas Schmutziges oder etwas Schlechtes. Und das ist so mein Repertoire an Beleidigungen. Und dann weiß ich aber, es gibt bestimmte Wörter, denen haftet ein Tabu an. Also ich sollte dich auf gar keinen Fall benutzen. Also zum Beispiel, dass man zu Polizisten, welche Beleidigung fällt euch zum Beispiel gegenüber Polizisten ein?
Cop.
Bulle. 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 Genau. Bulle oder Bullenschuh.
ACAB.
Bitte?
ACAB.
Ja, genau. So. Und dann wisst ihr genau, das sind Wörter, also denen haftet jetzt per se kein Verbot an, aber ihr wisst, dass das irgendwo im Kontext steht mit der Polizei und mit Bezeichnungen gegenüber Polizisten. Und natürlich reagieren die darauf auch ganz besonders. Ich glaube, es gibt irgendwo einen Strafkatalog, wie du Beamte und insbesondere Polizeibeamte, wenn du die auf diese oder eine andere Art und Weise bezeichnest, dann gibt es einen Katalog, wie viel Strafe du entsprechend zahlen musst. Und dann tauchen die Wörter auf und damit sind sie auf einer Verbotsliste und damit haben sie Macht. Weil genau damit willst du denen auch bezeichnen, wenn du dich aufregst, weil du wieder ein Knöllchen bekommen hast oder warum auch immer. Und damit haben diese Wörter Macht, wenn man einfach sagen würde, pff, ja, okay, der hat jetzt halt, weiß ich nicht, irgendwas gesagt, dann relativiert sich das so ein bisschen. Und deswegen, ich finde, es hat schon auch so seine Berechtigung und dieser Strafenkatalog gibt es ja auch nicht umsonst. Das ist ja auch in Ordnung, dass es bestimmte Dinge gibt. Und wie gesagt, ich bin auch nicht dafür, dass man einfach willkürlich alles sagt. Nur man sollte sich halt überlegen, wenn man etwas verbietet und wenn man etwas von vornherein irgendwie tabuisiert, dann gibt man dem Ganzen auch eine gewisse Macht. Und Macht verleitet immer dazu, dass man sie missbraucht und dass das Wort dann im Zweifel eher doch verwendet wird als alles andere.
Es ist auch weiterhin problematisch in dem Kontext von Wortverboten. Ich meine, irgendwo müsste man das Ganze ja dann, wenn man ein Wort verbietet, was macht man denn damit? Verbietet man einfach nur, du darfst es jetzt nicht mehr sagen, damit wird es nicht durchgesetzt.
Ja.
Das heißt, man müsste noch einen Durchsetzungsmechanismus dafür erfinden. Keine Ahnung, Bußgelder, Strafen. Also das zieht ja eine endlos lange Schleife hinter sich her, nur um ein bestimmtes Wort nachher im Endeffekt verboten zu haben. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Also dafür gibt es auch, also hast eben schon die Beleidigung angesprochen, grundsätzlich ist das ja bereits strafbar, steht im StGB bereits drin, ist ein Straftatbestand. Da muss man nicht noch extra Wörter hinzufügen, die man explizit nennt, diese hier sind jetzt beleidigend und diese hier stellen wir jetzt noch unter Strafe. Das würde erstens den Katalog hoffnungslos sprengen, meiner Ansicht nach. Und zweitens mal muss man halt auch einfach sehen, es geht immer noch darum, dass wir in einer Demokratie leben. In einer Demokratie, in der man ständig miteinander Meinungen austauscht. Wir haben gerade gesagt, Wörter sich immer wieder in ihrer Bedeutung verändern, entwickeln. Und wenn wir jetzt an einem Punkt einfach sagen, dieses Wort wird jetzt mit Strafen sanktioniert, dann wird dadurch die Meinungsfreiheit, der demokratische Meinungsaustausch wird eingeschränkt. Das Wort bleibt in diesem Zusammenhang dann plötzlich als was Negatives stehen. Es hat nicht mehr die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, vielleicht auch eine positive Konnotation irgendwann zu erhalten. Also es muss ja jetzt nicht gleich wirklich eine Beleidigung sein, die eine 180-Grad-Wende macht oder dergleichen, sondern man nimmt der Gesellschaft entweder A, die Chance, das Wort von sich aus aufzugeben, oder B, die Chance, das Wort in eine andere Richtung nochmal zu kehren. Und das finde ich, wäre für unsere Demokratie extrem giftig, wenn man jetzt plötzlich anfängt, gewisse Wörter von vornherein zu verbieten.
Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort gewesen, Sophia. Kaputte Wörter von Matthias Heine, vom Umgang mit heikler Sprache. Matthias Heine nennt sein Buch selbst eine Handreichung für all diejenigen, die sich einen Überblick über das unübersichtliche Terrain der Sprachkämpfe verschaffen wollen. Erschienen im Duden Verlag. Das war's für diese Woche.
Und jetzt geht's zum Interview.
Viel Spaß.
Und dann freue ich mich, dass ich heute über Zoom begrüßen darf den Journalisten, Redakteur bei der Welt und Buchautoren Matthias Heine. Hallo, schön, dass Sie mir zugeschaltet sind.
Hallo.
Herr Heine, wir wollen heute über Ihr Buch sprechen, über das Buch Kaputte Wörter vom Umgang mit heikler Sprache.
Sie haben in diesem Buch, wie der Titel es ja sagt, eben kaputte Wörter gesammelt. Was verstehen Sie denn eigentlich unter einem kaputten Wort? Wann ist denn ein Wort kaputt?
Ja, also das sind Wörter, die allesamt in den letzten Jahrzehnten, die meisten davon in jüngerer Zeit, aber manche schon etwas länger, problematisiert worden sind. Die von irgendjemanden entweder als falsch, als nicht mehr zeitgemäß oder als diskriminierend bezeichnet worden sind. Was wiederum zu etwas führen kann, was ich Kommunikationsstörungen nenne. Das heißt, wenn man diese Wörter gebraucht, kann es sein, dass man nicht eigentlich die harmlose, ursprünglich beabsichtigte Nachricht, Botschaft oder den Inhalt übermittelt, den man eigentlich an den Mann oder die Frau bringen möchte, sondern dass das Gegenüber in dieser Kommunikation sich zunächst auf dieses Wort stürzt und sagt, was hast du denn da gerade gesagt, das kann man ja nicht mehr sagen, und sich eine kommunikationsstörende Diskussion entwickelt, die man eigentlich nicht möchte.
Mhm. Jetzt haben Sie sich ja nicht erst in diesem Buch mit Wörtern und mit Phrasen auseinandergesetzt, sondern Sie haben auch schon vorher ein Buch geschrieben über Begriffe, die aus der Nazi-Zeit kommen und die wir trotzdem noch verwenden. Also Sie hatten, als Sie Ihre Veranstaltung hier bei uns gemacht haben, dann so Wörter als Beispiele genannt, wie der Eintopf, den die Nazis geprägt haben. Ein Wort, das man ganz normal benutzt, bei dem niemand denken würde, dass es eigentlich von den Nazis geprägt wurde. Und Sie setzen sich oft und viel mit Wörtern und deren Herkunft und deren Ursprüngen aus. Aber wie wichtig ist denn eigentlich dieser Ursprung von Wörtern? Warum ist es so wichtig, immer zu schauen, wo kommt das Wort eigentlich her? Wer hat es ursprünglich geprägt? Was war die ursprüngliche Bedeutung? Warum ist das so wichtig?
Naja, weil es sowohl, wenn man es verbannen möchte, als auch wenn man es rechtfertigen möchte, eine gewisse Argumentationshilfe sein kann, zu wissen, was es mit dem Wort eigentlich auf sich hat. Ein Beispiel ist ja Schwarzfahren. Das ist von mehreren öffentlichen Verkehrsbetrieben mittlerweile abgeschafft worden. Offiziell haben die es sowieso nie benutzt. Die haben ja immer, aber die benutzen es jetzt auch nicht mehr inoffiziell und haben verkündet, dass sie es nicht mehr benutzen wollen. Und das wurde von antirassistischen Gruppen halt mit schwarzer Haut in Verbindung gebracht. Und dann wurde wiederum darauf hingewiesen, dass das ja eigentlich aus dem Jiddischen kommt und dort dieses Schwarz dort eigentlich eine ganz andere Bedeutung hat. Und dass man damit quasi dem Antirassismus zuliebe ein jiddisches Wort opfern würde. Mhm. Kann man ja abwägen, aber dafür muss man es eben erstmal alles wissen. Und darum geht es jetzt in dem Buch auch unter anderem, also vor allem, ich möchte zunächst erstmal diese Wörter nennen, weil viele Leute gar nicht wissen, dass bestimmte Wörter mittlerweile problematisiert werden, gemischtrassig zum Beispiel oder Schwarzafrika, das sind Wörter, von denen viele es noch gar nicht wissen, oder Beziehungstat als Bezeichnung für einen Mord an einer Frau, die von ihrem Partner umgebracht wurde, oder Familientragödie, alles Begriffe, die man immer noch sehr häufig in Zeitungen liest, für die es noch nicht so große Sensibilitäten gibt. Ich möchte diese Wörter zunächst erstmal aufzählen, weil ich denke, der ein oder andere wird dankbar sein, wenn er erstmal darüber informiert wird. Mhm. Und dann geht es eben darum, Hintergrundmaterial zur Verfügung zu stellen. Was hat es eigentlich mit den Behauptungen über diese Wörter auf sich? Und Material, wer sind denn eigentlich die Leute, die das kritisieren? Mhm. Welche Gruppen kritisieren das? Aus welchen Gründen? Ob man sich dann entscheidet, diese Wörter weiter zu benutzen oder auch nicht, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich bin keine Sprachpolizei. Die Sprachpolizei sind ja schon diejenigen, wenn man das so nennen möchte, diejenigen, die diese Wörter kritisieren, oft aus einem gewissen engagierten Übereifer heraus, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Mhm. Ich liste das auf. Ich gebe am Ende Ratschläge. Das ist ein Buch, das im Duden Verlag erschienen ist. Da erwartet man wohl auch Ratschläge. Man muss diesen Ratschlägen nicht unbedingt immer folgen. Aber das ist auch immer deutlich getrennt, die Wortgeschichte von den Ratschlägen. Und darum geht es eben. Und deswegen ist es, und ich finde, dann ist es eben auch so, ähnlich wie bei dem NS-Wortschatzbuch, Ich habe immer gesagt, ich finde das zunächst erstmal alles interessant. Das ist auch mein ursprünglicher Impuls, diesen Geschichten nachzugehen und das zu recherchieren. Unabhängig, was ich mit den Informationen anfange, sitze ich oft auch als Autor erstmal da und denke, oh, das ist ja interessant. Ich finde es interessant, dass Eintopf ein relativ unbekanntes Wort war, das erst durch die Propagierung sogenannter Eintopfsonntage Anfang der 30er Jahre, kurz nach der Machtaufnahme, allgemein in den Wortschatz eingegangen ist. Man kannte es vorher schon aus der Notküche des Ersten Weltkrieges, aber es war relativ unbekannt. Und mindestens drei Zeitzeugen, Klemperer, Viktor Klemperer, der ein Buch über die NS-Sprache geschrieben hat, aber auch andere, ein NS-Autor und ein sozialdemokratischer Autor in der Exil-Weltbühne in Prag, beschreiben es als ein neues Wort in den 30er Jahren, das durch den Nationalsozialismus aufgekommen ist. Also es gibt da auch gar keine Debatten. Das wurde als neues Wort empfunden. Es wird manchmal bezweifelt, deswegen führe ich das jetzt hier gerade so weit aus. Unabhängig davon sage ich natürlich, Sie können auch weiterhin Eintopf sagen. Das ist kein Wort, das eng mit der nationalsozialistischen Ideologie verknüpft ist, das untrennbar Rassenideologie reproduziert, so wie zum Beispiel ein Wort wie Untermensch. Das kann man konnte man nie unideologisch benutzen. Ja. Bei Eintopf ist das was anderes. Aber wie gesagt, diese ganze Geschichte und diese Überhöhung des Eintopfs, ich habe dem halt eine relativ große Passage gewidmet, in der auch unfreiwillig komische Gedichte zitiert werden, die das überhöhen. Dieses Eintopfopfer, einmal im Monat sollte man nur einen Eintopf essen und das Geld notleidenden Volksgenossen für das Winterhilfswerk spenden. Das ist ja erstmal alles interessant.
Ja. Ja, absolut. Also zuerst mal aus reiner Neugier haben Sie dieses Buch geschrieben und Sie haben knapp 80 Wörter hineingenommen in dieses Buch, aufgenommen. Wie sind Sie denn beim Schreiben auf diese Wörter gekommen, die jetzt im Buch gelandet sind? War die Liste von Anfang an klar und fertig und Sie haben die einfach nur ins Buch gepackt und dann entsprechend recherchiert? Oder sind da im Laufe der Zeit dann plötzlich Wörter dazugenommen, Sie haben Dinge gestrichen? Wie sind die Wörter zustande gekommen?
Naja, einiges war mir vorher klar. Es gibt so ein paar Klassiker, die rein mussten. Die muss ich jetzt auch nennen, weil man kann nicht über Sprache reden, ohne diese Wörter zu benennen. Also Neger, Zigeuner, das geht einfach nicht anders, die zu thematisieren, da muss man sie auch nennen. Das war klar. Anderes war mir einfach im Rahmen meiner journalistischen Arbeit. Ich bin seit mehr als 30 Jahren Journalist. Da wächst einem eine gewisse Sensibilität für solche Problematisierungen. Man kriegt es mit, das wird in der Redaktion diskutiert oder Kollegen fragen mich auch, weil ich bekannt bin in der Redaktion als jemand, der 9 Bücher über das Thema deutsche Sprache geschrieben hat. Sag mal, ist das jetzt auch irgendwie nicht mehr zu benutzen? Kann man das nicht mehr sagen? Was sagst du denn dazu? Oder ein Leser hat mir geschrieben und mich beschimpft, weil ich dieses Wort benutzt habe. Ich wusste gar nicht, dass das mittlerweile problematisch ist. So war es bei Gemischtrassig. Unsere England-Korrespondentin, Großbritannien-Korrespondentin hatte im Zusammenhang mit der Ehe von Harry, von Prinz Harry, das Wort Gemischtrassig benutzt und und um dessen Frau zu beschreiben, die ja sowohl weiße als auch People of Color Vorfahren hat, schwarze Vorfahren. Und ihr war gar nicht klar, dass dieses Wort mittlerweile auch problematisiert wird. Und nicht zuletzt wahrscheinlich auch, weil sie in England lebt, wo genau wie bei deutschen politisch korrekten Leuten das Wort Mixed Race als absolut akzeptabel gilt, was ja eigentlich nichts anderes ist als der englische Ausdruck für gemischtrassig. Das ist so eine dieser kleinen Absurditäten. Und während ich dann das Buch geschrieben habe, habe ich natürlich besonders drauf geachtet und dann sind nahezu wöchentlich irgendwelche neuen Wörter aufgepoppt. Also dann auch teilweise Absurditäten. Plötzlich kamen Nachrichten, dass man das Wort Curry, dass das kolonialistisch sei und dass das die reiche Vielfalt der indischen Küche, Indien ist ein ganzer Kontinent im Grunde genommen mit unglaublich viel verschiedenen Küchen, Nordindien, Südindien, West, Ost, dass es die über einen Kamm scheren würde und alles mit diesem von den Kolonialherren aufgepeppten Ausdruck Curry bezeichnen würde und dass man das gefälligst nicht mehr tun sollte. Ein anderes, auch relativ absurdes Beispiel aus dem Bereich der Kulinarik war die Pizza Hawaii. Da gab es dann eine kleine aktivistische Gruppe in der Schweiz, die dann forderte, man solle die Pizza Hawaii nicht mehr Pizza Hawaii nennen, sondern Ananaspizza oder wie auch immer, weil die Geschichte des Ananasanbaus in Hawaii untrennbar mit kolonialistischer Ausbeutung verbunden sei. Und das muss man sagen, das sind natürlich oft so einzelne Personen oder kleine aktivistische Gruppen gewesen, aber es spricht für ein Klima der Sensibilität und des Alarmiertseins, dass es sofort auch Resonanz in der internationalen Presse und auch in der deutschen Presse gefunden hat und dadurch dann plötzlich wichtiger wurde, als es vielleicht ursprünglich mal beim ersten Instagram-Posting der Initiatoren war.
Ja, das wäre jetzt direkt meine nächste Frage gewesen. Also diese Sprachdebatten, Sie haben ja vorhin von der Sprachpolizei auch gesprochen, die ja auch tatsächlich als Wort in Ihrem Buch mit auftaucht. Aber diese Sprachdebatten, die werden ja teilweise richtig heftig geführt. Da wird sich echauffiert und ich habe das auch selbst erlebt. Also ich hatte das bei der Veranstaltung schon erzählt am Anfang. Ich wurde angerufen, weil wir von der Unionsstiftung Rhetorikkurse geben und unser Rhetoriktrainer zwei Bücher geschrieben hat. Das eine heißt Weiße Rhetorik und das andere heißt Schwarze Rhetorik. Und in dem Buch Schwarze Rhetorik geht es vor allem um sprachliche Manipulation, also wie man jemanden quasi so ein bisschen sprachlich über den Tisch ziehen kann, wie man das aber auch erkennt und wie man sich dagegen auch wehren kann. Und dann habe ich einen Anruf erhalten von einer aufgebrachten Frau, die gesagt hat, dieses Buch dürfen wir nicht vertreiben, nicht bewerben, weil Schwarz in diesem Zusammenhang negativ konnotiert sei und das würde rassistische Ressentiments befördern und deswegen sei das Buch und der Titel rassistisch und wir sollten das nicht befürworten. Also sie hat uns als Stiftung da auch tatsächlich, also sie ist da wirklich hart rangegangen, um ihre Meinung da kundzutun und sie hat sich auch nicht überzeugen lassen, als ich dann versucht habe, mit ihr darüber, über den Begriff Schwarz zu diskutieren. Also diese Debatten werden heftig geführt, auch auf persönlicher Ebene. Warum ist das so? Warum triggert uns Sprache so dermaßen, dass wir so heftig darüber diskutieren, was denn ein Wort bedeuten kann?
Ja, es hat verschiedene Gründe. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz auf dieses Beispiel eingehen, weil ich das so interessant fand. Als Sie das erzählten, habe ich zunächst erstmal gedacht, weiße Rhetorik sei eigentlich das Diskriminierende und Abwertende. Es ginge um ein Gegenüberstellen von böser Rhetorik, wie sie von Weißen benutzt wird. Also weiß hier im Sinne abwertend im Sinne wie bei weißer alter Mann und schwarze Rhetorik, die man emanzipatorisch dieser bösen weißen Rhetorik entgegenzusetzen hatte. Erst als sie das dann erklärt haben, ist mir klar geworden, das ist ganz anders gemeint. Ich sage das nur, weil ich damit auf den Punkt bringen möchte, klar machen möchte, wie kompliziert und oft von Missverständnissen und von individuellen Sensibilitäten und individuellen semantischen Vorstellungen, die man mit Wörtern verbindet, diese Debatten geprägt sind. Diese Erregtheit, die so aufgekommen ist, hat eben drei Gründe, drei oder vier, aber erstens ist es so, dass, und das ist, finde ich, noch der legitimste und nachvollziehbarste Teil, bestimmte Gruppen, die sich früher nicht so hörbar gemacht haben oder die auch gar nicht anwesend waren, in Deutschland in dem Maße jedenfalls, in dem sie es heute sind, durch Migration verlangen, darüber mitreden zu können, wie sie bezeichnet werden und wie sie genannt werden. Aus diesen Gründen, weil die Sinti und Roma irgendwie Sensibilität dafür geweckt haben, dass der Begriff Zigeuner zumindest von einem Teil dieser Gemeinschaft als abwertend benutzt wird, nennen sie wir sie mittlerweile nicht mehr Zigeuner. Das hat sich durchgesetzt. Es geht jetzt eigentlich immer nur noch um die Frage, darf man diesen Ausdruck überhaupt noch benutzen? Darf der Zigeunerbaron noch Zigeunerbaron heißen? Darf man Nikolaus Lenaus Gedicht Drei Zigeuner, ein wunderbares, absolut nicht antiziganes Gesicht, darf man das überhaupt noch Kindern und zumuten oder muss das verbannt werden? Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Linke sich als Internationale der Diskriminierten nach 1989 wiedererfunden hat. Es gab eine Identitätskrise in der Linken, weil scheinbar das gute alte marxistische Klassenmodell abhandengekommen war mit dem Zusammenbruch des Ostblocks, dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der Rückkehr vieler kommunistischer Länder zum kapitalistischen System, schien das eine Weile nicht mehr so aktuell zu sein. Und der damals schon existierende Begriff Diskriminierung ist immer mehr zu einem insgesamten Trademark der Linken geworden, zu einem Schlagwort, mit dem man eigentlich alles erklärte. Heutzutage geht es in linker Politik, in der sogenannten Identitätspolitik, ganz häufig um Diskriminierung. Es geht nicht mehr um Klassengegensätze, sondern es geht um Diskriminierung. Mhm. Die Klassengegensätze werden zwar gerade wiederentdeckt ein bisschen, aber das ist ein anderes Thema. Diese Diskriminierung ist aber häufig nicht mehr eine messbare Diskriminierung, so wie der Gender Pay Gap zwischen Männern und Frauen, ganz klar messbar, ganz klar beweisbar, verifizierbar, so wie Benachteiligung von Migranten bei der Wohnungssuche. Da gibt es auch ganz klar Zahlen, Untersuchungen oder wie der Anteil von Arbeiterkindern in Berufen, die akademische Abschlüsse verlangen, das kann man alles messen, oder der Anteil, solche Sachen, sondern es geht um gefühlte Diskriminierung. Also ganz häufig wird mit Begriffen wie ich fühle mich traumatisiert, ich fühle mich diskriminiert, mit Berufung aufs Gefühl argumentiert. Das ist insofern interessant und auch verstörend, weil erstens mittlerweile alles Mögliche, Rasse, Nation, Geschlecht, Religion sowieso, sogar Krankheiten als soziale Konstrukte bearbeitet und werden und verstanden werden und interpretiert werden. Und ausgerechnet das Gefühl, das individuelle Empfinden, das Trauma soll der letzte Fels der Wahrheit sein, der sich auf nichts mehr herunterbrechen lässt und der offensichtlich nicht ein soziales Konstrukt ist, das man in Frage stellen kann. Das ist natürlich absurd. Und das Zweite ist, dass wenn man erstmal mit Gefühlen operiert, es auch keine Debatten mehr geben kann. Das ist dann eben das, was Sie mit dieser Frau erlebt haben. Da können Sie mit Argumenten kommen, da können Sie mit sprachhistorischen Argumenten kommen. Sie können sagen, dass die Farbe Schwarz nicht nur in der europäischen Kultur, sondern auch in vielen anderen Kulturen immer mit Negativität ein bisschen identifiziert wurde, lange bevor Europäer zum ersten Mal schwarze Menschen gesehen haben. Lange auch bevor diese Hautfarbe dieser Menschen als schwarz bezeichnet wurde, das war ja auch nicht immer so. Hm. Das nützt dann nichts mehr, dann beruft man sich auf sein Gefühl. Und das ist natürlich ein ganz gefährlicher Prozess, weil man damit wirklich Tür und Tor für individuelle Befindlichkeiten öffnet, die plötzlich das Maß politischer Dinge werden sollen. Und daraus entsteht dann eben auch dieser häufig autoritäre, besserwisserische, petzende Ton, in dem diese Argumente vorgetragen werden und in dem mit dem Finger auf Leute gezeigt wird, die vermeintlich falsch sprechen. Ich habe schon oft gesagt, also das ist dann auch sowas sehr Deutsches dann plötzlich, wie diese Leute sich da verhalten. Häufig sind es ja Migranten oder Leute Deutsch? Mit Migrationshintergrund, das auch, dann soll man ja auch nicht mehr sagen, ja. Wird zumindest auch problematisiert. Diese Leute mit Migrationshintergrund haben sich aber offenbar in eine bestimmte Teil der deutschen Psyche, dieses besserwisserische, hausmeisterhafte, ich möchte keinen Hausmeister diskriminieren, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Hier können sie nicht parken. Ne? Haben die sich ganz gut integriert. Das sind Leute, die hätten früher Falschparker aufgeschrieben und angezeigt und heute schreiben sie Falschsprecher auf.
Okay. Also da ist sehr viel Emotionalität auch von Haus aus schon dabei. Jetzt geht es aber nicht immer nur um Gefühle. Also es geht auch oftmals, zumindest wird das als Argument angeführt, um die Redefreiheit, um die absolute Freiheit der Meinungsäußerung. Ich darf doch wohl noch sagen, was ich denke. was ich meine. Ein gutes Beispiel dafür sind ja auch die sozialen Netzwerke. Und kann man im Moment wunderbar beobachten, Elon Musk hat Twitter gekauft und hat gesagt, jetzt werden alle Verbote, Redeverbote, sämtliche Restriktionen aufgehoben und jeder darf jetzt seine Meinung frei äußern, jeder darf jetzt alles sagen, was erlaubt ist. Und prompt ist das passiert, was alle erwartet haben. Die Verwendung des englischen Wortes Nigger, also Neger, ist auf Twitter um das 500-fache angesprungen, an dem Tag, an dem Elon Musk Twitter gekauft hat. Aber geht es denn hier wirklich um Redefreiheit, wenn wir darüber diskutieren, welche Wörter ich denn noch benutzen sollte oder nicht?
Ja, das ist eine komplizierte Materie. Ich sag mal so, Ihre rassistischen Äußerungen, einerseits können Sie Ihre tiefsten rassistischen Äußerungen auch rüberbringen und mitteilen, ohne eines dieser Wörter zu benutzen. Mhm. Deswegen war es auch so lächerlich, als man versucht hat, vor ein paar Jahren mal Herrn Höcke anhand seiner Sprache als Faschist zu entlarven. Er benutzt gar nicht so viele klassische faschistische Ausdrücke. Die sind zwar in der neuen und Nazi-Wörter, die sind zwar in der Rechten durchaus präsent, aber bei Höcke können sie gar nicht so leicht fassen, der ist viel zu klug dafür, zumindest in einem bestimmten Segment, sagen wir, seiner Intelligenz. Und abgesehen davon wäre das, was er sagt, ja auch nicht besser, wenn er es ohne diese Ausdrücke sagen würde, dann würde es ja plötzlich nicht antirassistisch werden. Das ist das eine. Sie können diese Ausdrücke. Andererseits ist der Gebrauch eines Wortes wie Neger jetzt, also Nigger würde ich sagen, ist schwer vom rassistischen Inhalt zu trennen.
Ja.
Während Neger ja durchaus auch eine Zeit lang mal als ein neutrales Wort gehen würde. Und es ist eben meiner Meinung nach durchaus ein Unterschied, ob ein Opa, der vielleicht noch nicht mitbekommen hat, dass dieses Wort nicht mehr zeitgemäß ist und der sagt, das habe ich doch in meiner Kindheit auch gesagt und habe ich doch diese Geschichten gelesen, in denen das Wort vorkam und ich habe sogar eine Negerküsse gegeben, warum darf ich das jetzt nicht mehr sagen? Es benutzt, oder ein rassistischer Agitator, der in der sächsischen Aria-Front oder wie auch immer die dann heißen, solche Dinger, Menschen gegen schwarze Menschen aufhetzt. Das ist durch ein Unterschied. Das Wort ist nicht essentiell, also es gibt ganz wenige Wörter, denen der Rassismus essentiell untrennbar eingeschrieben ist. Und das, ich behaupte mal, das ist auch bei Neger zum Beispiel nicht der Fall. Es ist im amerikanischen Pendant Nigo und dann in den deutschen Übersetzungen ist von Leuten wie Martin Luther King, das ist bekannt, weniger bekannt, aber auch noch von Wee B. Du Bois, dem Begründer, der heute als Begründer der Critical Race Theory gilt, als stolze Eigensbezeichnung benutzt worden.
Okay.
Das ist auch kein Argument dafür, dass heute noch das Weiße es heute noch unbefangen benutzen sollten. Es ist aber ein Argument dafür, vielleicht mit historischen Quellen und mit Leuten, die das Wort mehr oder weniger aus Uninformiertheit benutzen, ein ganz kleines bisschen gelassener und weniger erregt umzugehen. Mit Redefreiheit hat das nur begrenzt zu tun, weil die wenigsten dieser Wörter, die ich da aufgeführt habe, eben Wörter sind, die genau diese Essenz haben. Die habe ich gar nicht reingenommen, weil Wörter wie Untermensch, das ist wie gesagt immer mein Paradebeispiel, das taucht in meinem NS-Buch auf, aber genauso wenig wie Schimpfwörter, wie Kanacke, rassistische Schimpfwörter, die tauchen in meinem Buch nicht auf, weil ich habe da nur Wörter reingenommen, die mal eine Zeit lang als neutral, als sachlich galten und jetzt problematisiert worden sind. Obdachloser zum Beispiel kommt auch dann vor. Behindert. Ja. Behindert ist auch ein schönes Beispiel für die Konjunktur von Wörtern. Behindert ist mal ursprünglich als neutraleres Wort, hat sich allmählich gegenüber das nach dem Zweiten Weltkrieg noch durchaus übliche versehrt durchgesetzt. Ne? Man sprach vom Kriegsversehrten und ich habe es ja schon mal auch in der Veranstaltung erzählt, der Vater eines Kollegen in der DDR hat sich dafür eingesetzt, weil er selber Rollstuhlsportler war, Rollstuhlfahrender, Basketballer, dass der Versehrten-Sportverband der DDR in Behindertensportverband umgenannt wurde. Jetzt gilt plötzlich nach 30, 40 Jahre später, gilt plötzlich Behinderter auch als diskriminierend und in bestimmten Kreisen ist mittlerweile versehrt wie ich gelernt habe, mittlerweile wieder gilt es als das akzeptable Wort. Das zeigt, dass in den wenigsten Fällen diese Wörter untrennbar sind und in dem Sinne kaputt sind, dass man sie nicht reparieren kann. Dieses kaputt im Titel meines Buches ist ja durchaus mit einem Fragezeichen versehen, weil ich glaube, viele dieser Wörter kann man reparieren. Sie werden vielleicht irgendwann auch wieder normal werden. Man kann sie, wir werden es vielleicht nicht mehr erleben, aber sie sind nicht, nicht auf alle Ewigkeit zerstört und kaputt.
Ja, okay, ja, also interessant. Also sind wir wieder beim spannenden Teil. Also ich finde das auch wahnsinnig interessant, so wie Wörter sich im Laufe der Zeit auch, je nachdem, welche Gruppen und Generationen sich damit beschäftigen, sich einfach verändern. Also mir ist dann beim Lesen des Buches beispielsweise die Diskussion, die ich mit meiner Mutter hatte über den Begriff des Wort, über die Verwendung des Begriffes geil. Ja, für uns Jugendliche war das sowas wie cool oder toll. Und für die Generation meiner Mutter oder Großmutter hieß das was ganz anderes. Die haben das nicht benutzen wollen, weil das für die einfach eine andere Konnotation hatte, die in meiner Generation verloren gegangen ist, weil es halt nicht mehr benutzt wurde in dem entsprechenden Sinne. Und deswegen war das für uns kein Problem, das zu nutzen. Und für meine Mutter, die benutzt das bis heute nicht.
Ja, also das Problematische bei geil, nehme ich übrigens auch mal in meinem allerersten Buch, das jetzt sogar den Titel hat, seit wann hat geil nichts mehr mit Sex zu tun, auch ein Kapitel gewidmet habe, ist ja, dass es beides benutzt wurde. Es ist ja nicht so, dass geil in diesem sexuellen Sinne jetzt nicht mehr gebräuchlich wäre. Ne? Also der Anlass für diesen Artikel, den ich damals geschrieben habe, war, dass es eben ein Falschparker-Aufschreiber gab, der irgendwie zu unrühmlichem Ruhm gekommen war. So einen typischen Opa, der irgendwie alle möglichen Leute anzeigte, hunderte von Leuten, die falsch parkten. Und der kam dann zu so einem gewissen Fernsehruhm und dann sagte in irgendeiner Privatfernseh-Talkshow, ich glaube, es war Dolly Buster, es war irgendeine Pornodarstellerin, die zu so einer Trash-Prominenz gekommen war, über den, das macht den geil. Daraufhin hatte dieser Mann sie eingezeigt. Und es gab einen Prozess und der Richter entschied, sie habe ihn nicht beleidigt, weil das Wort geil in ihrem Sinne, wie sie es gerade gesagt haben, heute gar nicht mehr die Bedeutung sexuell erregt hätte. Aber natürlich hat Dolly Buster das genauso gemeint. Die meinte es ja nicht, das macht den geil im Sinne von, das macht den zu einem geilen Typen, also zum tollen Typen, sondern die meinte, das erregt den. Ne? Ja. Also es gibt beide. Die Welt der Sprache ist komplex und das Problem ist eben wirklich und das Bedauerliche auch, dass diese Komplexität, die Sprache, Poesie, Umgangssprache, Witz, Doppelbödigkeit eigentlich erst ausmachen, dass die in solchen Debatten sehr häufig reduziert, ausgeblendet werden. Und das ist eigentlich das Traurige daran und auch das Gefährliche daran. Mhm.
Ja, interessantes Beispiel. Vielen Dank, dass Sie das auch nochmal so ein bisschen ausgeführt haben an dem Wort. Von der Jugendsprache mal zur Kindersprache oder zur Sprache in Kinderbüchern. Eine heftige Diskussion entbrennt auch immer wieder an eben Büchern, die vor etlichen Jahrzehnten verfasst wurden und als Klassiker immer noch beliebt sind. Also Beispiel Winnetou, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer oder Pippi Langstrumpf. Und ich nenne diese Bücher und jeder weiß sofort, welche Diskussion es geht und um welche Wörter es geht. Wie schätzen Sie denn diese Debatte ein, wenn hier in Kinderbüchern bestimmte Wörter geändert werden sollen?
Erstens, ja, es gibt da verschiedene Ebenen. Erstens denke ich, ja, intelligentere Eltern können da vielleicht selber mit umgehen. Das wäre eigentlich der Idealfall, dass man das ein bisschen problematisiert, diese Wörter vorliest oder in Jim Knopf und der Lokomotivführer, was ja eigentlich ein zutiefst antirassistisches Buch ist. Ich meine, das erste Buch in dem der deutschen Sprache oder eines der ersten Bücher, in dem ein aktiver schwarzer Junge zum strahlenden Helden wird. Das hat man auch durchaus in der schwarzen Community bis nach Amerika wahrgenommen, dass es so ein Buch in Deutschland gab, lange bevor es sowas für ein weißes Publikum, lange bevor es sowas in Amerika gab. Das Problem daher ist, dass der so ein bisschen in so einem Klischee Schwarzen, also Negerdeutsch, wie man das damals genannt hat, spricht und dass ihm das selbst jemand, so jemand in den Mund gelegt hat. Also das kann man einerseits problematisieren mit seinen Eltern, so kann man das Problem, mit seinen Kindern, so kann man das Problem lösen als Eltern. Andererseits, Kinderbücher sind immer den Voraussetzungen von Kindern eher angepasst worden als Klassiker, als Erwachsenenbücher. Man ist da immer bereit gewesen. Also niemand liest heute mehr Robinson Crusoe, kein Kind liest jedenfalls heute mehr Robinson Crusoe, genau im Original, wie das mal geschrieben wurde im 18. Jahrhundert, wenn man es noch liest. Es gibt Kinderversionen davon, die sich schon sehr weit im Original vom Original entfernt haben. Und wenn, ich habe zum Beispiel als Kind eine Version von Moby Dick gelesen, die von diesen ganzen Passagen, die selbst für Erwachsene relativ langweilig sind, die Aufzählungen verschiedener Walrassen und Fachtermini aus der Waljagd bereinigt war und auf die reine Action reduziert war. Ja. Und ein Beispiel, das ich auch immer nenne, ist in Emil und die Detektive, ist die Sparkasse, in der der Böse verhaftet wird am Ende, auch keine Depositenkasse mehr, wie sie es ursprünglich, glaube ich, mal im Original war. Jedenfalls habe ich mal eine ältere Ausgabe in die Finger bekommen, in der von einer Depositenkasse die Rede war, sondern da steht jetzt mittlerweile Sparkasse. Man hat das still und heimlich angepasst. Und deswegen denke ich, man kann das machen, zumal das ja sowohl bei Pippi Langstrumpf war es immerhin noch im Einklang mit den Erben. Und ich gehe auch wirklich davon aus, dass Astrid Lindgren heute nicht mehr das Wort Negerkönig benutzen würde, wenn sie heute dieses Buch noch schreiben würde. Hm. Das kann man wohl so sagen. Und auch Ottfried Preußler hat ja kurz vor seinem Tode noch die Änderungen in der kleinen Hexe selber gut geheißen. Und beiden Wörtern geht auch nichts verloren, beiden Büchern geht dadurch auch nichts verloren.
Ja.
Also, dass der Südseekönig, dass der Vater von Pippi jetzt Südseekönig ist, macht das Buch nicht schlechter. Und dass in der kleinen Hexe nicht von den Negerlein die Rede ist, macht es auch nicht schlechter. Im Gegensatz zu vielen anderen, ich bin selber 61 demnächst, vielen anderen Menschen meiner Altersklasse, die sich über die Abschaffung des Wortes Negerkuss und über die Umbenennung in Kinderbüchern wahnsinnig aufregen können, verbinde ich nicht meine schönsten Kindheitserinnerungen mit dem Wort Neger. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ein Teil meiner Jugend, meiner Kindheit und irgendwelcher Emotionen, die ich damit verbinde, mir weggenommen wird, wenn dieses Wort jetzt nicht mehr in Kinderbüchern steht. Was anderes, wo ich mich wirklich drüber aufregen kann, ist, wenn in historischen Quellen das Wort mit Sternchen geschrieben wird, wie es zum Beispiel in einem Buch über das Kaiserreich der von mir durchaus geschätzten Historikerin Hedwig Richter vorkommt. Da wird eine Kolonialpropaganda des späten 19. Jahrhunderts zitiert und dann steht dann eben nicht mehr Neger, sondern nur noch N-Sternchen. Und das ist für mich dann Geschichtsfälschung. Ich denke, einem Publikum, das solche Bücher liest, es handelte sich um ein bei Suhrkamp erschienenes Buch, kann man zumuten und man kann voraussetzen, dass Leute dieses Wort kennen und wissen, was sie davon zu halten haben. Es sind keine Kinder, es sind keine Leute, die vor diesem Wort geschützt werden müssen.
Hm. Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich würde gern am Schluss vielleicht nochmal auf zwei Wörter zu kommen, die bei Ihnen im Buch aufgeführt sind und die vielleicht auf den ersten Blick relativ eindeutig erscheinen, so wie Sie es vorhin gesagt haben, dass man das Wort Neger vielleicht, auch wenn es mal benutzt wurde als Eigenbezeichnung, heute nicht unbedingt mehr nennen sollte, die aber vielleicht gar nicht so eindeutig sind. Also Beispiel, wir haben es ja eben jetzt mit Winnetou schon so ein bisschen angerissen, das Wort Indianer. Vielleicht können Sie da mal drauf eingehen, was Sie zu diesem Wort gefunden haben und wie Sie das in Ihrem Buch dann beschreiben.
Ja, die Erregung um das Wort Indianer ist eine sehr deutsche Erregung. Amerikanische Ureinwohner empfinden dieses Wort nicht als diskriminierend und herablassend oder rassistisch. Sie empfinden es als altmodisch. Sie empfinden es auch nicht als besonders präzise oder als, weil es im Amerikanischen ja auch nicht den Unterschied zwischen Indien Und also gibt. Es gibt ja. nicht den Unterschied zwischen Indianern und Indern, wie im Deutschen. Ja. Indien meint beides. Und sie sagen immer, wir sind halt keine Indians. Ne? Also deswegen gibt's immer, sagt man im Amerikanischen auch schon seit 100 Jahren meistens früher Red Indian, aber Red ist mittlerweile als Hautfarbebezeichnung auch nicht mehr so akzeptabel. Die waren ja auch nie rot. Mhm. Ist auch immer schon ein bisschen blöd gewesen. Aber sie empfinden es nicht als diskriminierend. Es gibt nach wie vor sehr, sehr viele Reservationen, die Indian Reservations heißen. Es gibt Organisationen, die das Wort Indian im Namen tragen. Mhm. Also diese Erregung, die letztes Jahr mal hochkochte, als die Berliner Grünen-Politikerin Bettina Jarasch dieses Wort bei einer Veranstaltung benutzte und sagte, sie sei gerne früher, hätte gerne als Kind immer Indianerhäuptling sein wollen. Das war so eine typische deutsche Binnenerregung. Wir wollen da offen, nicht zuletzt auch, weil wir auf der Basis von Unwissenheit oft es noch besser wissen als die eigentlichen Indianer. Das was natürlich auch damit zu tun hat, dass es in Deutschland dass es hier keine Gruppen gibt, die da Pro und Contra sagen können. Es gibt keine deutschen Indianer. Es gibt ein, zwei im Zusammenhang der Winnetou-Debatte wurde dann ein Mann aufgetrieben, der in einer Wild-West-Show in Brandenburg arbeitet. Das war schon eine journalistische Meisterleistung, den überhaupt aufzutreiben, weil wir haben keine American Native Deutschen, also jedenfalls keine wahrnehmbare Gruppe, im Gegensatz zu, Afrodeutschen oder solchen Gruppen. Okay. Was war das andere Wort?
Die anderen Wörter, das wäre dann in die Richtung tatsächlich gendergerechte Sprache. Also zum einen Frau Leutnant haben Sie als Begriff aufgenommen und das andere Brüder. Also wie ist denn Frau Leutnant bei Ihnen aufgetaucht? Das war ja wahrscheinlich auch
Frau Leutnant ist da reingekommen, weil das ist eines dieser Wörter, die das aufpoppte, weil es im Rahmen der im voriges Jahr gab Bestrebungen, den nicht Frauen in der Bundeswehr nicht mehr mit dem neutralen Offiziersrang Leutnant und der Vorsilbe Frau anzureden, sondern Leutnantin draus zu machen. Und es gab dann eine wahnsinnige Erregung innerhalb der Bundeswehr, weil die überwältigende Mehrheit der Frauen in der Bundeswehr, der Offiziersanwärterinnen, Offizierinnen, hat das abgelehnt. Und dann wurde es auf die lange Bank geschoben. Und ich bin sicher, es wird irgendwann wiederkommen, weil diejenigen, die das angeschoben haben, es nicht ertragen werden können, dass es ganz gescheitert ist. Man wird warten, bis eine jüngere Generation von Bundeswehrsoldatinnen vielleicht diese Vorstellung von gendergerechter Sprache noch stärker inhaliert hat, als sie es im Moment hat. Und dann wird man wiederkommen. Und das andere war Brüder. Das war eben die Debatte um die österreichische Nationalhymne, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Und auch auch um die deutsche Nationalhymne, wo das Wort brüderlich ja vorkommt und wo dann eben, was ja dann auch problematisiert wurde, weil die Schwestern da gewissermaßen ausgeschlossen wären. Ja. Wobei man eben sagen muss, das Wort brüderlich, das irgendwann mag ja ursprünglich mal eine männliche Motivation gehabt haben, als es vor Jahrhunderten geprägt wurde. Aber Wörter lösen sich dann auch irgendwann von dieser Ursprungsbedeutung. Und ein Wort wie brüderlich hat eben mittlerweile, also wenn ich an brüderliche Hilfe denke, dann denke ich nicht immer sofort, oh Gott, dann kann ich ja Frauen nicht helfen. Also das tut auch niemand. Im Französischen ist es noch eher so, stellen Sie sich mal vor, in Frankreich würde jemand vorschlagen, den Dreisatz Egalité, Liberté, Fraternité, die Fraternité abzuschaffen, weil man ja sagen würde, weil man ja damit die Frauengleichberechtigung gar nicht gemeint wäre. Und das ist natürlich Quatsch. Auf diese Idee ist auch nicht zum Beispiel Olympe de Gouges gekommen, die in der Französischen Revolution sich als erste für die Gleichberechtigung von Frauen eingesetzt hat. Die wusste schon, dass sie sich gerade auf die Fraternität auch berufen kann, weil das Wort eben alle Menschen meint und nicht mehr nur das Wort Frater lateinisch, das da also Bruder, das der Mann, das da ursprünglich drinsteckte mal.
Ja, vielen Dank. Das vielleicht einfach so als zwei Beispiele oder drei Beispiele, wie das Buch aufgebaut ist für alle, die es gerne lesen wollen. Vorletzte Frage, Herr Heine. Bei welchen der vielen Wörter, fast 80 sind es, haben Sie sich denn ganz besonders schwer getan?
Naja, also schwer getan habe ich mich mit Sicherheit bei so wirklich super umstrittenen, super vermienten Begriffen wie Neger eben. Mhm. Da einen halbwegs neutralen Ton zu finden und nicht anzuecken und sich auf kein Glatteis zu begeben, da habe ich mir große Mühe gegeben. Es wird trotzdem Leute geben, die sich darüber aufregen, dass ich überhaupt das Wort ausschreibe, dass ich überhaupt mir als Weißer anmaße, überhaupt eine Meinung dazu zu äußern. Kann ich sagen, ja, ich bin weiß, aber ich bin Sprachwissenschaftler, ich bin Journalist, der seit 40 Jahren praktische Erfahrung im Umgang mit Sprache hat und von daher auch eine gewisse Kompetenz und Ratschlagberechtigung vielleicht. Ich bin Sprachwissenschaftler, ich habe Linguistik studiert, ich habe an einem sprachhistorischen Wörterbuch mitgearbeitet zu meiner Studienzeit. Ich habe mittlerweile 9 Bücher über Fragen der Sprach- und Wortgeschichte geschrieben. Eine gewisse Kompetenz als Ratgeber habe ich von dieser Seite her vielleicht ja und ich kann dann vielleicht wagen, ganz neutral auch mal etwas dazu äußern, ohne zu behaupten, anders als das manchmal die Gegenseite tut, ich habe jetzt den Stein der Weisen gefunden und meine Behauptungen seien jetzt aber absolut unumstößlich und dürften nicht in Frage gestellt werden.
Mm. Allerletzte Frage, Herr Heine. Haben Sie die Liste der knapp 80 Wörter mittlerweile erweitert und wird es denn irgendwann einen zweiten Teil Ihres Buches geben?
Ich sammle in der Tat. Jetzt zum Beispiel habe ich mir notiert, Frauenfußball war okay. Ein großes Thema während der Frauen-WM, mit einigem Recht, wie ich finde. Ist ja nicht so, dass ich alles da total idiotisch finde. Da wurde dann von, ich glaube, es war Almut Schuld, die Ersatztorhüterin, langjährige Nationalmannschaftstorhüterin, die sagte, wieso eigentlich Frauenfußball? Es sagt auch niemand Frauenbasketball, Frauenturnen. Es wird so getan, als wäre das eine andere Sportart. Es ist Fußball, der von Frauen gespielt wird. Und während der EM war dann auch immer so, waren da auch immer so Banner auf Englisch. It's football, not women's football. Standen immer am Rand der Spiele. Das ist eine Debatte, in der ich eine gewisse Sympathie als Vater von 2 fußballspielenden Töchtern für diejenigen hege, die sagen, dieses Wort ist eigentlich antiquiert, könnte mal auf den Mülleimer gelegt werden. Also, und es kommen immer noch neue Wörter dazu. Es kommen jede Woche neue Wörter dazu. Es reicht noch nicht für ein zweites Buch, aber wir haben auch ein paar gestrichen, weil das Buch ist ja relativ dick, wurde irgendwann zu dick gestrichen, teilweise auch aus, weil die Wörter dann nicht mehr, weil die eher historisch waren, wie Mestize zum Beispiel. Mestize habe ich rausgestrichen, das kommt aber immer noch sehr häufig in Abenteuerliteratur vor und insofern ist es doch eine interessante Geschichte. Also es gibt immer wieder neue Kandidaten, ich bin mir ganz sicher.
Herr Heine, herzlichen Dank für das Interview. Die Bücher, die Sie im Laufe unseres Gesprächs erwähnt haben, finden sich natürlich alle in den Shownotes wieder und ich kann jedem empfehlen, das Buch zu lesen. Ich habe mir bei manchen Einschätzungen auch manchmal gedacht, weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde, aber es ist, wie wir es am Anfang gesagt haben, es ist einfach wahnsinnig spannend. Es ist vor allen Dingen interessant, über die Ursprünge der Wörter zu lesen und sich da mal Gedanken drüber zu machen. Herzlichen Dank für das Buch und herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Heine.
Es war mir ein Vergnügen.
So, das war unsere neue Folge Politische Seiten rund um das Buch Kaputte Wörter vom Umgang mit heikler Sprache von Matthias Heine. Wir danken nochmal Dominik für das spannende Gespräch zwischen unserer Dreierrunde und auch für das tolle Interview und wünschen dir, geneigtem Zuhörer da draußen, noch einen schönen Tag, einen guten Start ins neue Jahr. Das ist ja immerhin unsere Neujahrsfolge heute. Und ansonsten Anfragen, Rückmeldungen, Kummerkasten, Buchempfehlungen gerne an podcast@unionstiftung.de und dann verabschieden wir uns hiermit.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Politische Seiten, ein Podcast der Unionstiftung. Mehr Informationen im Netz unionstiftung.de.